Nun galt es 3 Monate lang, das neue Land sich selbst zu überlassen. Wie würde sich alles entwickeln? Es war noch so wenig gefestigt. Bevor ich losfuhr, kam noch einer meiner Mitbrüder, er studierte auch Sozialarbeit, und fragte mich, wie er in bestimmten Situationen mit unseren Gästen umgehen sollte. Ich freute mich über die Verantwortung, die er spürte. Nun gut, ich fuhr in mein Praktikum. In einem durch, immerhin 700 Kilometer. Die letzte Strecke war ich so müde, dass ich beinahe eine Leitplanke mitgenommen hätte. Es blieb dabei, ich hatte sie nur gerammt. Mein R4 hatte eine beträchtliche Schramme, aber ich kam sonst unbeschadet in Wilhelmsdorf an. Ich bezog mein Zimmer und war zum ersten Mal in meinem Leben als Sozialarbeiter gefragt, auch wenn ich noch Student war. Der Chef, ein deutschlandweit bekannter Fachmann in Sachen Alkoholismus, Dr. Eberhard Ried, hatte ein besonderes Augenmerk auf mich, weil ihn einfach unser Projekt Neues Land interessierte. So kam es, dass ich vor den Augen seiner vielen Mitarbeiter mehrere Mittagsspaziergänge mit ihm machen konnte. Er hatte für seine vielen Mitarbeiter so gut wie nie Zeit. Von daher wurde ich bekannt in der Klinik und bekam ein gewisses Ansehen. Neben meinem Dienst dort, ich wurde als Urlaubsvertretung eingesetzt, musste ich eigenständig Gruppensitzungen leiten, Einzelpatienten betreuen und einiges mehr. Nebenbei versuchte ich, die Verbindung ins neue Land nicht abreißen zu lassen. Ich schrieb mich mit mehreren meiner Neulandgeschwister. Viele Briefe besorgten mich zunehmend, denn von zu Hause war wenig Gutes zu vernehmen. Es gab Meinungsverschiedenheiten, Zank und Streit. Die ersten waren mittlerweile ausgezogen und andere sprachen nicht mehr miteinander. Wie sollte es nur weitergehen? Ein gewisses Hintertürchen ließ es mir etwas leichter werden. Der Chef der Therapieeinrichtung hatte mir im Abschlussgespräch gesagt, wenn ihr Dienst im neuen Land einmal zu Ende gehen sollte, sie können jederzeit bei uns anfangen zu arbeiten. Ich bedankte mich, aber ich wollte weiter mein Bestes im neuen Land geben. Als ich dann nach den 3 Monaten ins neue Land zurückkehrte, fand ich 2 Gruppen von Mitarbeitern vor. Dazu kamen die Gäste. Die eine Gruppe versuchte, die Verantwortung für die neue Arbeit des neuen Landes wahrzunehmen und litt unter dem Ausscheiden der anderen. Die andere Gruppe fühlte sich dem Ganzen nicht gewachsen, war enttäuscht von manchem Erleben und auch enttäuscht von Gott. Mehrere waren durch persönliche Schwierigkeiten wie Liebeskummer oder Glaubensfragen nicht in der Lage, weiter mitzuarbeiten. Die Regeln des Anfangs lebten weiter, wurden aber nicht mehr von allen angenommen und gelebt. Zu den Andachten kam beispielsweise nur noch eine kleine Restcrew. Ich war in dieser Zeit der Einzige, der zu beiden Gruppen Zugang hatte. Ich konnte aber leider nichts mehr ändern. Zum anderen hatte die Hausgemeinschaft 2 drogenabhängige junge Männer aufgenommen, die ganz oben unter dem Dach, abseits von allen anderen, zusammen mit ihrem Affen, den sie sich tatsächlich erhalten durften, ihr Zimmer hatten. Recht schnell bekam ich mit, dass sie sich da oben eingeschlossen hatten und rückfällig waren. So gehörte es zu meinen ersten Aufgaben, sie zusammen mit ihrem Affen zu entlassen. Es war wahnsinnig. Aber es war wahr. Im Herbst des Jahres waren wir von den ursprünglich 12 Mitarbeitern nur noch 3. Waltraud, Hermann und ich. Es war eine schwere Zeit. Rückwirkend ist es mir ein großes Wunder, dass wir 3 damals nicht aufgegeben haben, sondern fest entschlossen waren, weiterzumachen. Wir beteten für neue Mitarbeiter und baten Gott, dass er uns aufzeigt, wen wir berufen könnten. So war es dann auch. Gott zeigte uns 3 Mitarbeiter, Heidi, Käthe und Arthur. Zu allen 3 machten wir uns auf den Weg und sprachen ihnen unsere Berufung in Form einer Anfrage aus. Im Falle von Heidi haben wir die größte Rose unseres kleinen Hausgartens abgeschnitten und haben sie ihr zur Verstärkung unserer Anfrage überreicht. Heidi sagte ja. Käthe wollte gerade von Hannover zurückkehren in ihre ostfriesische Heimat. Sie hatte schon ihre Koffer gepackt. Unsere Anfrage bewog sie, ihr Vorhaben zu ändern. Auch sie sagte ja. Nun waren wir schon wieder zu 5. Arthur konnte uns zunächst noch keine Antwort geben. Seine Mutter war vor kurzem gestorben und er musste seinen Weg innerlich noch herausfinden. Aber im Sommer des Folgejahres, also 1973, stand Arthur auf einmal vor der Tür, entschlossen für eine gewisse Zeit zu uns zu kommen. Regelmäßig trafen wir uns, um unserer Verantwortung für das neue Land nachzukommen. Wir besprachen alles, was besprochen werden musste, und beteten viel. Im Haus lebte außer uns und den Gästen immer noch der ein oder andere Bewohner, der so eine Art Zwischending ausmachte. Er war motiviert, machte auch seine Dienste, hatte sich aber nicht so festgelegt in seinem Sein und hatte keine Beauftragung von Gott her erfahren. Es tat ihm einfach gut, mitzuleben. Und es war auch wichtig, dass wir eine bestimmte Personenzahl hatten, damit das Haus auch wirtschaftlich, zum Beispiel Miete, klarkam. Auf Dauer gab es Spannungen im Selbstverständnis. Die Spannungen waren nicht leicht auszuhalten. Da half es uns sehr, dass wir uns gemeinsam auf eine christliche Mitarbeiterkonferenz bei den Rufern fuhren. Dort brachten wir unsere Frage bei den geistlichen Leitern ein. Sie bestätigten uns dann die Wichtigkeit unserer Zusammenkünfte und ermutigten uns, Zusammenkünfte zu instrumentalisieren. Das taten wir dann. Wir nannten sie Kernkreis. Dieser Kernkreis begleitete uns in der ganzen Arbeit des neuen Landes bis zum heutigen Tag. Er war lange Jahre der Mittelpunkt der Gemeinschaft und unserer Struktur. Das sah damals auch unser Trägerverein so. Der Kernkreis war das Gegenüber des Vereinsvorstandes. Er trug die Verantwortung für die Arbeit. Wenn wir auch nur ein relativ kleiner Kreis waren, jetzt 5, später bis 12 Personen, ging es doch heiß her unter uns. Wir hatten eine anspruchsvolle Streitkultur entwickelt, die uns manchmal bis aufs Mark forderte. Es floss manche Träne, zumal wir sehr verschiedene persönliche Strukturen und Charaktere hatten. Viele Fragen beschäftigten uns mit unseren Gästen. Was war erlaubt, was war verboten? Wie lange konnten die Einzelnen bei uns bleiben? Welche Freiheiten hatten wir Mitarbeiter ihnen gegenüber? Wann musste jemand gehen? Das war oft ein heikles Thema, hing doch eine Riesenverantwortung daran und bedeutete es doch für den Einzelnen oft lebensentscheidendste Weichenstellungen. In dieser Frage Entscheidungen zu treffen, wollte uns manchmal zerreißen. Ein Grundsatz half uns dann. Er galt, solange einer von uns Hoffnung für einen Gast hat, so lange darf er bleiben. Zu unserer Struktur möchte ich noch verdeutlichen, dass alle Mitglieder des Kernkreises gleich verantwortlich waren. Es gab keinen Leiter und jede Stimme zählte gleich viel. Als ich nach einer gewissen Zeit aufgrund mancher Schwierigkeiten jemanden brauchte, der mir raten konnte, ging ich zu einem Bruder, der mir mal seine Bereitschaft zur Seelsorge mitgeteilt hatte. Jochen, wann immer du jemanden brauchst, ich bin für dich da. Ich legte ihm meine Anliegen und Sorgen vor und er antwortete mir, dass er schon eine ganze Zeit an uns denkt und mir sagen müsse, dass Gott mir die Gabe der Leitung gegeben hätte und ich diese annehmen und ausführen soll. Wumm, das hatte gesessen. Ich erkannte in seinen Worten eine Ansprache Gottes und hielt sie für richtig. Gott wollte, dass ich die Leitung im neuen Land einnehme. So einsichtig mir das war, so schwer war es mir auch. Wie sollte das gehen? Ich konnte doch meinen Mitgeschwistern nicht kommen und sagen, ich bin jetzt euer Leiter. Das musste mir doch von außen gegeben werden. Aber ich sollte selbst dafür sorgen, dass ich der Leiter sei. Da musste ich innerlich über ganz schöne Hürden springen. Das entsprach mir überhaupt nicht. Heidi war damals mein stärkster Gegenpol in der Mitarbeiterschaft des Kernkreises. Wie würde sie reagieren? Mir war deutlich, dass ich zuerst zu ihr gehen musste, um es ihr mitteilen müsste. Dafür bete ich schon länger, dass du es annimmst, unser Leiter zu sein. Ein Stein fiel von meinem Herzen. Den anderen gegenüber fiel es mir leichter zu sagen. Das Erstaunliche war, dass alle ein Ja dazu hatten, auch der Beirat des Vereins. Gott hatte gesprochen und geführt. Seitdem, nach circa 2 Jahren neues Land, war ich nun also der Leiter. Innerlich spürte ich, dass ich das eigentlich schon die ganze Zeit war, nun aber war es offiziell und damit auch leichter. Mit der offiziellen Übernahme der Leitung erlebte ich auch einen inneren Ruf, für längere Zeit im neuen Land zu bleiben. Zu Beginn hatte ich nur an die Zeit meines Studiums gedacht. Mein Studium ging zu Ende, das Anerkennungsjahr, Berufspraktikum zur Erlangung der staatlichen Anerkennung stand an. Um mein Berufsbild etwas abzurunden, verbrachte ich das erste halbe Jahr als Sozialarbeiter in der Sozialpsychiatrie der Medizinischen Hochschule Hannovers, das zweite halbe Jahr im Jugendamt der Stadt Hannover. Danach stand es an, meinen beruflichen Platz einzunehmen. Ich brauchte nicht zu suchen und nicht zu überlegen. Es war an der Zeit, dass jemand von uns hauptamtlich ins Haus musste, um den Gästen gerecht zu werden und die Arbeit nach außen zu vertreten. Auch Eckhard Schäfer, unserem Pastor, der gleichzeitig der Geschäftsführer des Vereins war, war das deutlich und er fragte mich gleich, wie viel ich denn verdienen wollte. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich antwortete, dass ich die Höhe meines Gehaltes ihm und dem Verein überlassen würde. Im Grunde war ich glücklich, dass ich nun für mein Hobby sogar Geld bekommen würde. Und so war es. Mein Gehalt war nicht gerade groß, aber für mich reichte es alle Male. Manchmal bekam ich es auch in Raten, weil der Verein nicht so viel Geld auf dem Konto hatte. Er musste sich damals ganz aus Spenden finanzieren, mit Ausnahme der Kosten, die wir als Hausgemeinschaft selbst zusammenlegten. Miete, Verpflegung, Energie. Für die Kasse war damals Helmut Brunner zuständig, ein Steuerberater AD. Er versah die Kassenführung mit viel Herz und Hingabe. Fast immer, wenn eine Spende eingegangen war, rief er mich an, dankte Gott und war fröhlich. Damals ging die ganze Kassen- und Buchführung noch per Hand und Bruder Brunner hat zusammen mit seiner Tochter Siglinde, die ihm bei der Buchführung half, alle Hände voll mit uns zu tun. Brunners gehörten zur Familie des Neuen Landes. Besuche gingen hin und her, auch mit unseren Gästen. Oft waren die Besuche bei Brunners im Wohnzimmer wahre Lobpreisabende. Wir haben gesungen und gebetet, mit Hingabe und Begeisterung. Bruder Brunner gab uns immer seinen Leib- und Magenvers aus dem Philipperbrief mit. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Ab dem 1.10.74 war ich nun also hauptamtlich im Neuen Land. Ich begann manches zu strukturieren und zu verbessern. Beispielsweise führte ich Bibelarbeit mit den Gästen ein. Arbeitszeiten strukturierten den Tag. Mit unseren Zivis, die dazukamen, versuchten wir die Gäste arbeitstechnisch zu beschäftigen. Wir begannen verschiedene Arbeitstechniken in den Alltag zu integrieren und blieben dann beim Töpfern hängen. Dabei haben wir mit dem Töpfern ganz von vorn begonnen. Niemand von uns hatte Ahnung. Ich bewundere noch heute unsere anfänglichen Schritte. Den Ton holten wir uns aus einer Ziegelei. Er war sehr grob und steinig und musste zunächst aufgearbeitet werden, damit man mit ihm töpfern konnte. Im Keller, in dem große Leute nicht aufrecht stehen konnten, richteten wir einen kleinen Töpferraum her. Wir besorgten Handdrehscheiben und arbeiteten mit der sogenannten Wursttechnik. Zu Brennen der Tonsachen fuhren wir jeweils in eine befreundete Jugendhilfeeinrichtung. Es war eine mühsame Angelegenheit. Unseren Gästen und auch den Zivis wurde dabei enorm viel abverlangt, aber die Produkte fanden Gefallen. Und noch heute kann man in der einen oder anderen Familie Töpfererzeugnisse aus den ersten Jahren finden. Manch einer unserer Gäste hat das Töpfern später auch zu seinem Hobby gemacht. Es waren spannende Jahre. Wir waren so gut wie immer im Dienst, zumal wir auch das Leben nicht von der Arbeit trennen konnten. Freie Tage oder freie Wochenenden kannten wir nicht. Wir teilten halt unser Leben mit den Gästen. Diese kamen in der Anfangszeit noch mit diversen Problemhintergründen. Da waren Alkoholiker, Drogenabhängige, Essgestörte, psychisch kranke und einfach sozial entwurzelte Menschen. Jeder war auf seine Weise liebenswürdig, hatte es aber auch ganz schön in sich. Jeden Morgen begannen wir mit einer Andacht in unserer Kellerkapelle. Die Kapelle war etwas spartanisch eingerichtet und große Leute mussten sich bücken, weil sie so niedrig war, aber wir haben sie sehr geliebt. Immer stand ein frischer Blumenstrauß als Blickfang unter dem Kreuz. Sonntags gingen wir als ganze Gemeinschaft in den Gottesdienst unserer Gemeinde Hannover Süd und mittwochs in der Regel in die Bibelstunde. Abends schlossen wir die Tage mit einer Abschlussandacht gemeinsam ab. Es wurde viel gesungen und wir hatten immer das Anliegen, dass alle unsere Gäste und auch die Besucher Jesus Christus kennenlernten. Hin und wieder wurde auch mal ein eigenes Lied uraufgeführt. Einmal in der Woche hatten wir eine sogenannte missionarische Abendandacht, zu der wir gesondert auch Freunde und Interessierte einluden. Hier empfing manch ein Besucher oder Gast seine ersten Impulse zum Glauben. Beispielsweise lernten wir so auch Nora kennen, die damals von einer Kollegin zu uns eingeladen worden war und selbst noch nicht gläubig war. Einer von uns Mitarbeitern hatte jeweils die Leitung und gab uns seine Gedanken und Impulse weiter. Auch die Gäste durften, soweit sie gläubig geworden waren, eine Andacht übernehmen. Nach den Andachten fanden noch weit in den Abend hinein Gespräche statt und für Einzelne wurde konkret gebetet. Und auch die Küche war fast immer ein Anlaufpunkt, wo Gemeinschaft entstand und gelebt wurde. Die täglich anfallenden Arbeiten wie Kochen, Abwaschen, Einkaufen und Putzen wurden unter uns allen aufgeteilt und jeder machte entsprechende Dienste. Zum Beispiel musste jeder mindestens einen Dienst am Wochenende übernehmen, entweder kochen, backen oder abwaschen. Die Putzdienste gab es zusätzlich. Und so Mahlzeiten nahmen wir alle soweit möglich gemeinsam ein. Tischgemeinschaft stand also oben auf und nicht selten kam spontan jemand dazu. Am Sonntagnachmittag gab es immer so etwas wie einen offenen Nachmittag. Da wurde im Wohnzimmer gemütlich Kaffee getrunken und Gemeinschaft gelebt. Offen war der Nachmittag in der Weise, dass häufig Besuch kam und wir viele Begegnungen hatten. Nach dem Kaffee wurden oft die verschiedensten Gemeinschaftsspiele gespielt. Althergebrachte und auch ganz verrückte, wie das Mörderspiel. Oder wir gingen auch gemeinsam spazieren. Für unsere Gäste war die Gemeinschaft in der Regel eine ganz schöne Herausforderung, denn das kannten sie vorher gar nicht oder kaum. Für viele war die gemeinsame Mahlzeit schon ein neues Erleben. Unser Miteinander hatte so also eine ganz schöne Intensität. Die Zahl unserer Gäste war damals auch noch sehr überschaubar. In der Regel hatten wir 3 bis 7 Gäste. Ich selbst hatte neben meiner Arbeit im Haus noch ein zweites Aufgabenfeld, nämlich die Leitung der Teestube in der Dietrichstraße, die zu dem damaligen Zeitpunkt 3 Abende die Woche geöffnet hatte. Die Teestubenarbeit bereitete mir viel Freude und es machte Spaß mit dem großartigen Mitarbeiterteam, das ich zusammenstellen durfte. Aber es verlangte mir viel Aufmerksamkeit ab. Trotzdem, mein Herz schlug dort ähnlich stark wie für die Arbeit direkt im neuen Land. Im Haus spürte ich, dass ich mehr fehlte, als es zuträglich war, und ich musste mich entscheiden. Entweder die Teestubenarbeit mit ganzer Kraft oder die Arbeit im Haus. Im inneren Fragen und auch im Gespräch mit anderen erkannte ich, dass ich mich zugunsten der Gäste, die wir aufgenommen hatten, und damit für das Haus entscheiden musste. Die Arbeit verlangte mich ganz und ich durfte und wollte mich nicht teilen. So übergab ich die Teestube den verbleibenden Mitarbeitern. Die Teestube lief bis 1977, also noch 5 Jahre über den Beginn des neuen Landes hinaus. Von Zeit zu Zeit nahmen wir uns im Kernkreis ein Wochenende Zeit, um das neue Land vor Gott zu bewegen und Führung zu erfahren. Dazu nahmen wir uns jeweils einen geistlichen Gleiter mit. Dieses Wochenende, das ich jetzt vor Augen habe, fand im Haus einer lieben Freundin des neuen Landes in Einbeck statt und Pastor Willard Becker war unser Begleiter. Wir gingen unheimlich tief zur Sache, so habe ich es in Erinnerung. Ein Prinzip, das Willard uns vorstellte, forderte uns besonders heraus. Wir sollten uns gegenseitig einsetzen, fördern und vertrauen. Gott benutzt uns füreinander. Dabei betraf es mich als Leiter besonders. Ich sollte mich meinen Mitgeschwistern anvertrauen und mich von ihnen einsetzen lassen, nicht mehr mich selbst einsetzen. Das hörte sich gut an und richtig an, verlangte mir aber wahnsinnig viel ab. Ich kannte meine Kerngeschwister inzwischen sehr gut und wusste, was und wie sie in vielen dachten. Eine Sache war die, dass ich neben der Arbeit im Haus auch immer wieder gerne meiner missionarischen Ader Raum gab und eine Art Streetwork machte. Ich ging gerne in die Stadt und ließ mich von Gott leiten, welche Menschen ich ansprach und von Jesus erzählte. Oft traf ich mit meinen Impulsen genau ins Schwarze und ich spürte, wie ich genau zur richtigen Zeit den richtigen Menschen ansprach. Manch einen durfte ich auf der Straße zu Jesus führen und für ihn beten. Klar, dass mich das sehr erfüllte. Aber ich meinte zu wissen, wenn ich mich meinen Kerngeschwistern anvertraute, darf ich das nicht mehr. Es war ein unheimlicher Kampf in mir. Es zerriss mich fast. Ich ging am Stock. Es dauerte Stunden, bis ich mich entscheiden und meinen Kerngeschwistern anvertrauen konnte. Den Kampf kann ich heute noch nachvollziehen. Mit meiner Entscheidung, so hatte ich später den Eindruck, fanden wir eine neue Qualität des geschwisterlichen Umgangs miteinander. Und den anderen war geholfen, sich ebenfalls anzuvertrauen. Wir wuchsen in unserem Wir-Erleben und waren erfüllt von dem Auftrag, den Gott mit uns und unseren Gästen gegeben hatte. Meine Entscheidung musste ich in meinem Leben später immer wieder einmal erneuern. Aber sie half uns, unsere Einheit zu leben. Unser Wir-Erleben war nicht nur, dass wir eine Arbeit, einen Dienst taten, sondern auch eine Gemeinschaft verkörperten. Wir waren das neue Land. Zur Struktur, die ich dem neuen Land gab, gehörte es auch, dass ich begann, die Mitteilungen als unseren Freundesbrief zu schreiben. Es war uns wichtig, dass wir unseren Weg nicht allein gehen, sondern möglichst viele Menschen mitnehmen. Wir brachten uns zwar mit vielen Anliegen in die Gemeinde ein, aber es brauchte Menschen darüber hinaus, die uns begleiteten, für uns beten und für uns da sind. Wir wussten, wir sind nicht nur eine soziale, sondern auch eine geistliche Arbeit. Und da geht ohne Gebet gar nichts. So schrieben wir die Mitteilung immer so persönlich wie möglich, um Beziehungen zu einem Freundeskreis aufzubauen und zu pflegen. In den Mitteilungen berichteten wir nicht nur von den positiven Seiten unseres Erlebens im neuen Land, wir gaben auch unsere Anliegen und Nöte weiter. Es waren und sind bis heute Mitteilungen des Lebens aus dem neuen Land, echt und authentisch. Hatten wir am Anfang eine Auflage von 100 oder 200 Exemplaren, so sind es heute 5000 oder mehr. Die Kirchengemeinde, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Hannover Süd, war unser stärkster persönlicher, sozialer und geistlicher Bezug. Das war uns wichtig und auch gut. Aber, so stellten wir fest, so richtig verstehen konnte uns hier eigentlich so gut wie niemand. Es fehlte ein gleiches oder ähnliches Erfahrungsfeld. Also hielten wir Ausschau nach einer geistlichen und sozialen Größe, wo wir Austausch, Ausrichtung und geistlichen Rückhalt finden würden. Wir fanden sie in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen, kurz ACL. Die erste Tagung der ACL besuchte ich zunächst allein. Hans-Georg Löser vom Jesus-Center Hamburg las mich auf der Autobahn auf und wir fuhren gemeinsam nach Rorschach in der Schweiz. Die Tagung war sehr persönlich und seelsorgerlich. Die Teilnehmer brachten ihre Erfahrungen mit, aber auch ihre Fragen. Manches Leidvolle und manches Enttäuschende stand im Raum und die Gemeinschaft bemühte sich, gegenüber zu sein. Ich fand, hier bin ich richtig. Hier werden nicht geistliche Höhenflüge unternommen, hier spiegelt sich das volle Leben in den Häusern der Arbeitsgemeinschaft wider. Authentisch, ehrlich und echt. Diese Gemeinschaft zog mich an. Sie war hilfreich und mutmachend zugleich. Hier waren Menschen gemeinsam unterwegs, denen Gott einen gleichen oder ähnlichen Auftrag gegeben hatte wie uns im neuen Land. Noch heute habe ich die Bibelarbeit vor Augen, in der die Aussage Gottes im Mittelpunkt stand, dass Gott ein ganzes Ja für jeden von uns hat, unabhängig von unseren Erfolgen oder Misserfolgen. In seiner Gegenwart waren wir hier zusammen, geliebt und beauftragt. Zu den nächsten ACL-Tagungen, die zweimal im Jahr stattfanden, fuhren wir dann immer mit mehreren Personen. Die Tagungen waren Highlights für uns. Sie wurden abwechselnd von den Mitgliedshäusern geplant und durchgeführt. Im Herbst des Jahres 1976 waren wir das erste Mal dran, eine ACL-Tagung zu leiten. Es war aufregend und schön. Wir trafen uns im Haus der Begegnung in Rothenburg-Fulda. Wir hatten das Thema Sexualität, das wir von vielen Seiten für unsere Arbeit durchleuchteten. Durch die Ausrichtung der Tagung waren wir auf einmal mittendrin in der ACL. Wir hatten eine wirkliche geistliche Zugehörigkeit und ein Zuhause gefunden. Noch heute fahren Mitarbeiter aus unseren Häusern zu den Tagungen der ACL und ab dem 01.01.2017 haben wir den Sitz der ACL-Geschäftsstelle im neuen Land. Die ACL wird von einem Leitungsgremium geleitet und repräsentiert. Wir waren noch nicht lange Mitglied in der ACL, da wurde ich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, dass ich in die Leitung berufen werden würde. Ob ich ein Ja dazu hätte. Das kam für mich wie aus heiterem Himmel. Es war ein Leiter ausgeschieden und die beiden verbliebenen Leiter hatten den Eindruck, ich sollte nun der Dritte sein. Ich fühlte mich dafür in keiner Weise würdig, gerade auch wenn ich die vielen anderen charaktervollen und geistlichen Leiter der Häuser erlebte. Was sollte ich antworten? Ich fragte wieder einmal meine Mitgeschwister im neuen Land, was sie dazu sagten. Sie meinten, ich sollte es wagen und also sagte ich ja. Ich kam mir vor, als wenn ich nun Schuhe angezogen hätte, die mir viel zu groß waren. Aber ich hatte Hoffnung, da hineinzuwachsen. Und so kam es. Ich war dann über 25 Jahre im Leitungskreis der ACL und durfte da wachsen und lernen. Als ich mit 65 Jahren bat, mich aus der Verantwortung zu entlassen, wurde Erhard Nack aus dem neuen Land nachberufen, was mich sehr freut hat und unser Sein in der ACL weiter festigte. Während meiner Leiterschaft in der ACL legten sich mir die offenen Arbeiten im Bereich der Randgruppenarbeit aufs Herz, die ähnliche Anliegen, wie wir in den Häusern hatten, aber allein an weiter Front waren. Es gab da im deutschsprachigen Raum keine Zusammengehörigkeit, keinen Austausch, keine Gemeinschaft. Meine Mitbrüder in der ACL-Leitung im neuen Land ermutigten mich, ein Forum für sie ins Leben zu rufen. Ich suchte entsprechende Gruppen und Solo-Mitarbeiter, die eine missionarisch-soziale Berufung auf ihrem Herzen hatten und lud sie ein zu einem dreitägigen Forum in CVJM-Haus in Dassel. Doch wie viele Plätze sollte ich buchen, ohne mich in Not zu bringen? Ich empfand innerlich, ich sollte das Forum 80 Leute ausrichten. Also meldete ich 80 Personen an und gab den eingeladenen Leuten einen Anmeldeschluss. Die Anmeldungen trudelten ein. Ich machte ein Programm und zählte am Stichtag die angemeldeten Personen. Es waren genau 80. Ich war baff und dankbar. Das ACL-Forum konnte stattfinden und gab ca. 15 Jahre lang den Mitarbeitern aus dem Bereich Streetwork, Teestuben, Cafés, Beratungsstellen, Wohngemeinschaften und so weiter einen hilfreichen Austausch, Gemeinschaft und Ausrichtung. Auf unsere Gemeinde bezogen war ich dankbar, dass wir ein Stück von ihr sein durften und hier getragen und geliebt waren. Auf den ACL-Tagungen und Foren war die Zusammenarbeit mit der Gemeinde immer wieder ein brennendes Thema. Bei vielen Gruppen war die Verbindung nur schwach und ungenügend. Wenn ich gefragt wurde, wie sie ihre Gemeinde gewinnen könnten, sagte ich ihnen in der Regel, dass sie ihre Gemeinde lieben müssten, um sie zu gewinnen. Das war unsere Grundlage zur Gemeinde hin und so konnten wir voneinander profitieren, Gemeinde und wir. Trotzdem erlebten wir im neuen Land, dass die Tragkraft nur einer Gemeinde für die wachsende Arbeit des neuen Landes nicht mehr ausreichte. Also machten wir uns bekannt in anderen Gemeinden unseres Umfeldes. Unsere Gemeinde, aus der wir ja auch entstanden waren, ist eine Baptistengemeinde, evangelisch-freikirchliche Gemeinde, EFG. Die Gemeinden sind in einem Bund und den Landesverbänden zusammengeschlossen. So war es ganz natürlich, dass wir in weiteren Baptistengemeinden Offenheit, Zugehörigkeit und Unterstützung fanden. Wir besuchten etliche Gemeinden einmal und mehrmals, gestalteten dort Gottesdienste und gaben Informationen aus der Arbeit weiter und warben dafür, die Menschen in sozialen Randgruppen nicht zu vergessen, sondern für sie da zu sein. Wir machten unsere Berufung als neues Land transparent und legten sie ihnen aufs Herz. So gewannen wir zusätzliche Freunde und Träger und einige Gemeinden begannen eine Partnerschaft mit uns als neues Land. Das hat uns immer wieder sehr gefreut und wir haben versucht und versuchen immer noch, die Partnerschaften zu halten, zu pflegen und auszubauen. Wenn es auch nicht immer genauso schön gelingt, wie wir es uns vorstellen, ist die Kraft der Partnerschaften doch ganz enorm. Mittlerweile haben wir gut 20 Partnerschaften mit Gemeinden, nicht nur aus dem Raum der Baptistengemeinden. Doch das Eigentliche, was das neue Land ausmachte, war die Gemeinschaft mit den hilfsbedürftigen Menschen. Haben wir am Anfang zeitgleich noch Personen aus verschiedenen Randgruppen aufgenommen, zum Beispiel drogenabhängige und alkoholabhängige Menschen, stellten wir bald fest, dass sich das oft widerspricht und unsere Gäste verschiedene Regeln brauchten, die ihnen Hilfe sein konnten. So brauchten Drogenabhängige ziemlich enge Regeln und Grenzen, in denen sie sich finden konnten, geschützt waren und sich entwickeln konnten. Alkoholiker dagegen waren oft recht zwanghaft und brauchten eine gewisse Freiheit, um sich entfalten zu können. Wir meinten, uns für eine Gruppe entscheiden zu müssen und begannen ab dem Zeitpunkt eine gezielt christliche Drogenarbeit aufzubauen. Die Drogenabhängigen kamen oft direkt von der Straße zu uns, das heißt, dass sie noch voll auf Drogen waren und zunächst ihren körperlichen Entzug machen mussten. Sie waren dann bei einem Mitarbeiter auf dem Zimmer, wo sie anfangs auch schliefen und immer unter Aufsicht waren. Das forderte uns als Mitarbeitern und auch unseren Gästen eine Menge ab. Wir machten einen sogenannten kalten Entzug. Sie gingen also ohne Medikamente oder sonstige Hilfsmittel durch ihren Entzug, was ihnen viel Unruhe, Schmerzen und Schlaflosigkeit bescherte. In dieser Zeit lernte der Mitarbeiter den neuen Gast intensiv kennen und der Gast erlebte sich nicht allein, sondern angenommen und ein Stück geborgen. Oft war das die Grundlage für eine sehr vertrauensvolle Beziehung zueinander. Der Gast lernte seinen Treuer authentisch und rund um die Uhr kennen. Es war auch eine besondere Zeit der geistlichen Begleitung, denn für den Gast im Entzug wurde immer besonders viel gebetet. Oft verhalf das dem Gast auch zu eigenen Gebeten und zu einem Anfang in der Beziehung zu Jesus. Ich kann mich an manchen Gast in dieser Zeit erinnern, denn auch ich hatte oft Entzugsgäste in meinem Zimmer. Ich weiß nicht mehr, wie es anderen Mitarbeitern ging, aber ich war mit einem guten Schlaf gesegnet, aber auch mit einer guten Sensibilität, dass ich sofort aufwachte, wenn der Gast beispielsweise aufstand. Es gab aber auch Überraschungen, wenn ich beispielsweise merkte, dass ein Gast mir aus dem Portemonnaie in meiner abgelegten Hose Geld entwendet hatte. In der Regel war es dann so, dass er früher oder später heimlich abhaute und manchmal nie wieder erblickt wurde. Er hatte sich dann wieder Drogen besorgt, war rückfällig und traute sich nicht wieder zurück. Wir hatten viel zu lernen. Wenn unsere Gäste eine Zeit bei uns waren, wenn sie frei geworden waren und sich bekehrt hatten, erwachte auch bei ihnen eine gewisse missionarische Gabe. So passierte es, dass der ein oder andere auf der Straße drogenabhängigen Menschen begegnete, ihnen von Jesus erzählte und sie motivierte, ins Neuland zu kommen. Ich erinnere mich an Hans, dass er vor dem Bahnhof einen völlig heruntergekommenen, süchtigen und obdachlosen jungen Mann traf und ihn mit ins Neuland brachte, weil der wohl echt die Schnauze voll hatte. Es war ein Tag vor Silvester 1975. Ich nahm mich des Mannes an und erzählte ihm, was ihn im Falle, dass wir ihn aufnehmen, bei uns erwarten würde. Ich sagte ihm, wenn er bei uns Aufnahme finden will, möge er morgen, also Silvester, um die gleiche Zeit wiederkommen. Schweren Herzens verabschiedeten wir ihn dann. Würde er wohl kommen? Wir beteten für ihn und waren gespannten Herzens. Und tatsächlich, am nächsten Tag, pünktlich zu der verabredeten Zeit, war er wieder da. Wir nahmen ihn auf und ab dann war er einer vom neuen Land. Er hatte eine wunderschöne und sehr lange Mähne, aber sie war voller Läuse. So war es eine unserer ersten Unternehmungen, ihm die Haare abzuschneiden und zu entlausen. 3 Jahre lebte Reinhard, so hieß er, dann bei uns im neuen Land. Er begann radikal ein neues Leben, lernte Jesus und seine persönlichen Begabungen kennen und entwickelte sich zu einem Liebling, der dann auch das Leben im neuen Land mitprägte.